Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, euch da draußen jede Woche begrüßen darf. Oh, ich habe meinen Anmoderationstext vergessen. Naja, jedenfalls, herzlich willkommen. Einmal die Woche treffen wir uns hier alle gemeinsam und sprechen miteinander. Aber nicht ihr, sondern ich mit meinen Gästen. Und die sind gerne mal und immer, oh Gott, aus der Spielebranche, Spiele- und oder Medienbranche. Und dann gönnen wir uns immer so eine Stunde und reden über die Arbeit und das Leben drumherum. Ich mache mir Sorgen, dass ich diesen Text vergessen habe, den ich seit 200 Folgen auswendig aufsage. Naja, da kümmere ich mich später drum. Jetzt erst einmal zu dieser Folge hier, auf die ich mich ganz dolle gefreut habe, sie aufnehmen zu können und sie euch jetzt zu präsentieren. Denn ich hatte einen Gast hier, eine Person, deren Arbeit ich jetzt schon längere Zeit verfolge, und zwar in Spieleform. Sie ist nämlich Mitgründerin eines Studios, das seinen Sitz im Saarland hat. Das Studio heißt Digitals Interactive und hat in seiner Geschichte seit 2019 zwei Spiele bereits veröffentlicht, die sich auf eine Weise ähneln, die auf eine Weise auch in altbekannten Genres unterwegs sind, aber dann doch immer noch mal was ganz Besonderes sind. Und zwar spreche ich einmal von dem Spiel Lacuna. Warum spreche ich denn so? Lacuna aus dem Jahr 2021 und über das Spiel Between Horizons. Das ist im März diesen Jahres erschienen, ganz frisch. Moment, bevor ich jetzt von den Spielen was erzähle, muss ich kurz mal den Namen noch von ihr nennen, um Gottes Willen. Also, es ist Jasmin Pfeiffer. Jasmin Pfeiffer und diese beiden Spiele verbinden gleich mehrere Dinge. Zum einen ist Jasmin eben die Mitgründerin von Digitals Interactive, hat sie gemeinsam mit Julian Kolbus gegründet. Zum anderen ist sie aber auch natürlich direkt an der Entwicklung dieser Spiele beteiligt, und zwar in zwei ganz interessanten, weil dann doch ein wenig auseinanderliegenden Positionen. Zum einen ist sie UI-Programmiererin und Designerin, kümmert sich also um die Gestaltung und die Logik des User-Interfaces, mit dem man da in dieser Spielwelt operiert. Auf der anderen Seite, und das würde ich mir mal erlauben, so zu unterstreichen, ist ihr Schwerpunkt das Schreiben der Geschichten in diesen Spielen. Sie baut die Geschichten, die Charaktere auf und verwurstet sie dann irgendwie in dem Spiel gemeinsam mit ihrem Team, und das macht sie sehr erfolgreich, denn Lacuna und Between Horizons wurden in der Vergangenheit jetzt schon mit dem ein oder anderen Preis gesegnet und bedacht, und das macht ihre Arbeit obendrein nochmal interessant, weil sie eben eine der Autorinnen ist, die es geschafft hat, auch mit ihrem Namen wirklich ausgezeichnet zu werden für ihre Arbeit. Und da ich schon, wie gesagt, eine ganze Weile jetzt schon ihre Arbeit verfolge, dachte ich mir, komm, ich schreibe mir jetzt mal, lass uns doch mal sprechen. Und dann hat sie gesagt, jawohl, komm, machen wir. Und da haben wir uns getroffen und wir haben gesprochen über die Arbeit an diesen Spielen, an Lacuna und Between Horizons, die nach außen hin erscheinen wie Point-and-Click-Adventures, in Wirklichkeit aber noch viel mehr sind als das. Sie ähneln grafisch diesen Spielen und in ihrer Funktionsweise, aber haben dann doch immer nochmal den ein oder anderen modernen Kniff. Da hat mich interessiert, was dahinter steckt. Ich wollte generell wissen, wie sie denn zu diesem Point-and-Click-Adventure-Genre steht, wie sie ihre kreativen Geschichten und Ideen schreibt und verfasst und ins Spiel bringt, wie ihre Erfahrungen in der deutschen Spielebranche so aussehen und, was mich auch interessiert hat, das Leben vor der Spielebranche. Denn Jasmin Pfeiffer dürfte man eigentlich auch anreden als Dr. Jasmin Pfeiffer, denn sie hat mittlerweile einen Doktorgrad erworben in der Literaturwissenschaft. Sie hat viele Jahre lang studiert an verschiedenen Städten Mitteleuropas. Dazu werden wir auch noch kommen, und strebte ursprünglich mal ein akademisches Leben an, bevor dann die Spielebranche sie einholte. Ganz toller und spannender Lebenslauf bis hierhin, und wir haben das alles zum Anlass genommen, ein richtig, richtig schönes Gespräch miteinander zu führen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso, und bevor wir reinstarten, erlaubt mir bitte, bitte, bitte ganz kurz noch einen Hinweis. OrkiCool, ein ganz tolles Magazin, sage ich völlig neutral, gibt es seit mittlerweile 4 Jahren, und das Team ist auch mittlerweile schon gewachsen auf fast eine Handvoll Personen, und wir alle bemühen uns darum, die beste aller uns möglichen journalistischen Arbeiten zu machen, und das geht vor allem auch deswegen, weil ihr da draußen, weil über 900 Menschen derzeit diese Arbeit auch finanziell unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr das da draußen, falls ihr das noch nicht tut, auch könnt, und zwar mit 5 € im Monat über die Steady-Seite erreichbar. Das ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Das sind nur ein paar wenige Klicks, und dann seid ihr mit dabei und unterstützt dann nicht nur unsere Arbeit und dass wir uns hier ja bemühen können um neue Perspektiven, moderne Perspektiven auf die Spiele und Spielekultur, die uns so umgibt, sondern ihr bekommt auch was zurück, und zwar ein wohliges Gefühl rund um das Herz und außerdem auch jede Woche noch weitere extra Podcasts, von Diskussionsrunden bis hin zu Audioreportagen. Jeden Dienstag und Freitag gibt's mit Liebe produziert was für eure Ohren. Ich wollte ja an dieser Stelle mal drauf hinweisen, ne, man weiß ja nie, wie präsent den Menschen da draußen dieses Extra-Programm noch ist, deswegen hier der kleine Hinweis. Und nun aber springen wir rein in die Folge, in mein Gespräch mit Jasmin Pfeiffer. So, ja, dieser Kaffee ist notwendig. Ich bin momentan inmitten einer, wie nenne ich es denn, Vorweihnachtszeit, in der ich ganz viele Podcasts zum Beispiel hier auch bei OrkiCool vorbereite, damit die dann erscheinen können während der Weihnachtstage und ich mir dann einen faulen Lenz machen kann, nennen wir es doch einfach, wie es ist. Und das nutze ich doch einfach mal, um mal in deine Welt hineinzuschauen und zu fragen, wie sieht jetzt eigentlich, und ich meine, es ist jetzt erst der zum Zeitpunkt der Aufnahme der 4. Dezember, aber trotzdem, diese Vorweihnachtszeit in deinem Leben und auch in deinem Berufsleben so aus? Ist das so eine Zeit ähnlich wie bei mir, wo man nochmal richtig die Geschwindigkeit anzieht und man denkt, um Gottes Willen, diese Rakete fliegt aber schnell? Oder ist das eher so eine Phase, wo du denkst so, ach schön, ne? Die Tage sind dunkler, ich mache gegen 13 Uhr Feierabend und mache Handy in Flugzeugmodus?
Also das schwankt ein bisschen, aber tendenziell ist es eher wie bei dir, dass wir dann auch immer noch recht viel zu tun haben. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Gefühl von, das Jahr ist bald vorbei und man will ja noch ganz viel schaffen in diesem Jahr. Genau, also wir haben da schon auch immer recht viel zu tun, und tatsächlich habe ich aber auch jedes Jahr so das Ziel, mir zwischen den Tagen wirklich frei zu nehmen und gar nichts zu machen, zwischen Weihnachten und Silvester. Aber das führt dann in der Regel auch dazu, dass ich dann eher noch ziemlich viel zu tun habe davor und versuche dann natürlich möglichst gut noch fertig zu kriegen, was ich noch fertig kriegen will und so.
Lässt du dir so ein bisschen auf den To-Do-Zettel mal schauen? Also was du verraten kannst, ohne dass die Anwälte hier direkt an die Tür klopfen. Was ist denn noch so was zum Beispiel, was du dieses Jahr gern schaffen wollen würdest?
Also wir hatten jetzt noch ein paar Auftragsarbeiten, die gerade auslaufen. Die wollen wir gerne noch fertig kriegen. Das wäre schön, weil wir dann irgendwie so ein bisschen entspannter ins neue Jahr starten können. Aber vor allem arbeiten wir auch gerade an ja einer Demo, einem Vertical Slice. Ist ein bisschen zwischen Prototype und Vertical Slice, würde ich sagen, für unser nächstes Game, für unser nächstes Projekt. Und da wollten wir eigentlich noch so eine durchspielbare Version dieses Jahr fertig kriegen, das wäre das große Ziel.
Oh, sprechen wir da von Unburied?
Nee, Unburied kommt sozusagen als übernächstes.
Oh, da kommt nochmal was dazwischen, das ist ja abgefahren.
Da kommt noch was dazwischen, genau. Genau, genau. Unburied haben wir ja schon recht früh auch angekündigt.
Ja, ja.
Aber da war eben auch so ein bisschen die Idee, dass wir da versuchen auch, also für den Kickstarter Leute zu sammeln, die dem Kickstarter folgen, weil wir da eben gerne einen Kickstarter machen wollen. Und ja, das ist ja eben so, je mehr Follower man hat auf dem Kickstarter, desto besser. Und genau, deswegen ist das so ein bisschen längerfristiger geplant als unsere Projekte sonst. Aber aktuell haben wir noch ein anderes Projekt, was auch wieder ein Detective Game werden wird.
Oh, spannend. Da werden wir noch zu allem kommen. Ich habe, wenn ich alles richtig gemacht habe, in der Anmoderation auch schon so ein bisschen von sowieso eurem Portfolio erzählt, aber auch von Unburied, was ich tatsächlich erst in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier entdeckt habe. Das liegt aber eher an mir als an euch, weil ich sagte schon vor Weihnachtszeit, der Radar, der ist momentan sehr klein eingestellt bei mir, weil ich kaum mit meinen eigenen Dingen hinterherkomme. Da kommen wir noch drauf. Vorher was ganz anderes. Was mich mal brennend interessieren würde, ich habe mich, wie gesagt, hier in Vorbereitung auf diese Folge ganz viel auch mit deiner Arbeit auseinandergesetzt und was du so genau machst. Und was ich dich mal gerne fragen wollen würde, jetzt auch vielleicht gerade passend zu diesen, ich habe schon gesagt, zur Vorweihnachtszeit, ne, alle werden so ein bisschen gemütlicher, die Tage werden schneller dunkler und so weiter und so fort. Man will eigentlich auf der Couch liegen und nichts tun. Was ist es aber, das dich in deinem Job jeden Tag wieder zurück an diesen Schreibtisch trägt? Wenn du aufwachst im Bett und dir denkst, wow, es ist wahnsinnig gemütlich, warum muss ich überhaupt dieses Bett verlassen? Was ist es, das dir dann einfällt, dass du sagst, ah ja, stimmt, dafür mache ich das ja?
Also ich glaube, was mir einfach super viel Spaß macht, ist so dieses kreative Schaffen von Welten, von Sachen, wo ich auf Play drücken kann und dann da durchlaufen kann und Sachen machen kann und genau irgendwie so eine kleine Welt zu erschaffen, mit der man irgendwie für eine gewisse Zeit interagieren kann. Das ist, glaube ich, was, was mir einfach intrinsisch super viel Spaß macht. Vor allem, wenn dann so nach einer Weile alles zusammenkommt. Also wenn man anfängt, ist es ja oft noch sehr bare bones, irgendwie recht statisch. Und wenn man dann eine Weile dran arbeitet und dann merkt man plötzlich, ah, es funktioniert vielleicht, es fühlt sich cool an, es macht irgendwie Spaß, in diesem Game zu sein. Das ist was, was mir einfach wirklich super viel Spaß macht. Und tatsächlich programmiere ich auch einfach ziemlich gerne. Also auch Programmieren in sich macht mir irgendwie Spaß. Also so dieses irgendwie ein Skript schreiben und dann in Unity gehen und dann sehen, oh, das tut jetzt Dinge. und vielleicht sogar die Dinge, die ich wollte. So. Das ist was, was mir irgendwie ziemlich viel Spaß macht, was ich gar nicht unbedingt so erwartet hätte, weil ich ja eigentlich aus einem ganz anderen Hintergrund komme.
Oh ja, da kommen wir auch noch drauf. Da habe ich ja auch, da war ich sehr gestaunt, als ich das alles festgestellt habe. Dazu kommen wir noch. Übrigens, ich kann das sehr gut nachvollziehen, diesen Moment der Freude, wenn sich da Dinge bewegen, die man vorher auf den Weg gebracht hat. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit war es, ich glaube letztes Jahr, da habe ich mir mal gedacht, ey, wenn ich schon beruflich so viel über Spiele spreche, wäre doch auch mal vernünftig, mal so ein bisschen selber mal ausprobieren, um einfach noch ein tieferes Verständnis zu entwickeln, wie das sowas eigentlich funktioniert. Und das klingt jetzt alles nach ganz tollen Plänen, aber jetzt kommt's, dann habe ich mir runtergeladen, also erstmal fing alles vielversprechend an, Game Maker, ne, wir kennen es alle, eine Engine, mit der man, oh, da wird schon gelacht, eine Engine, mit der man eben, ne, 2D-Spiele unter anderem machen kann. Das ist auch eine, von der ich den Eindruck hatte von außen, da kommt man schon mit klar, man findet schon irgendwie rein. Du, und dann saß ich da stundenlang, um so eine Art Pong zu machen. Und der Ball hat alles gemacht, außer ein Ball zu sein. Und als dann endlich mal der einfachste Animationspfad funktioniert hat und wirklich dieser Ball halbwegs interagierte mit den 2 Blöcken, die ich da rein, ich möchte es fast so gar nicht nennen, programmiert hatte. Du, ich stand auf, ich jubelte laut in meine Wohnung hinein und fühlte mich wie so ein alttestamentarischer Gott, der jetzt irgendwie die Welt in 5 statt 7 Tagen erschaffen hat.
Ja.
Ich war so stolz. Aber
Ja.
wenn da jemand reingekommen wäre, der hätte die Polizei gerufen. Der hätte gesagt, sag mal, du hast jetzt hier 2,5 Stunden für Pong gebraucht, was nicht mal funktioniert. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wirklich.
Ja.
Dieser Weg zum Schreibtisch, auch das ist etwas, was ich dich gerne fragen würde, wenn du uns diesen Blick erlaubst. Du hast schon gesagt, du bist ein kreativ arbeitender Mensch und du magst es auch sehr. Wenn ich da in mein Umfeld schaue, gibt es viele Menschen, die auch kreativ arbeiten und die landen, und das ist meine Frage an dich, wenn du es erzählen möchtest, mit ihrem Einrichtungsstil in 2 sehr unterschiedlichen Ecken. Und da steht immer so ein Gedanke dahinter. Und ich bin neugierig, ob das bei dir auch so ist. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die kreativ arbeiten, die haben so eine Wohnung, und da zähle ich mich mit rein, die hängt und steht voller Kleinigkeiten. Überall ist etwas, weil, und das höre ich dann ganz oft, und mir geht's genauso, das sind so kleine Inspirationsquellchen, wo sich der Kopf so ein bisschen dran festhalten kann und mal so ein bisschen sich das anschauen kann und auf neue Ideen kommt, Dinge wieder einfallen, die vergessen wurden, und das dann wie so ein Treibstoff für die eigene kreative Arbeit dann funktioniert. Und es gibt auf der anderen Seite auch Leute in der Kreativbranche, die ich kenne, die haben Räume, da denkst du dir, wow, okay, ein Wunder, dass hier überhaupt ein Tisch steht, weil das alles so minimalistisch eingerichtet ist. Und das machen diese Menschen, um den Kopf unabgelenkt zur Arbeit bringen zu können, dass quasi im Drumherum nichts ist, was irgendwie die Sinne ablenken könnte. Und was mich brennend interessieren würde, wo würdest du dich da einordnen? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich glaube tatsächlich, bin ich so ein bisschen in der Mitte, interessanterweise. Also es ist auf jeden Fall schon vielleicht eher, also ich glaube, ich bin eher bei den Leuten, die so eine gewisse Klarheit brauchen, die auch schnell abgelenkt sind, wenn irgendwie zu viel so Zeug da ist. Aber ich habe so kleine Inseln mit Stuff, die ich mir da, also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl von, es gibt so diese Sachen, die schaue ich an, die inspirieren mich und dann hilft mir das mit meiner Kreativität, das habe ich schon auch. Aber ich habe das, glaube ich, recht kuratiert, weil ich sonst, also weil ich schon den Eindruck habe, ich bekomme schnell Schwierigkeiten damit, dass mein Kopf nicht so klar ist, wenn zu viel Stuff in meiner Umgebung ist. Aber das ist echt spannend, finde ich.
Total spannend. Arbeitest du denn dann auch viel vom Homeoffice aus oder habt ihr da auch ein Büro, in das du da regelmäßig gehst?
Wir haben ein Büro und wir sind in der Regel 2 Tage, oder ich bin 2 Tage die Woche im Büro. Und den Rest der Zeit arbeite ich von daheim. Das finde ich auch schon sehr angenehm. Also ich habe auch zwischendurch noch mal eine Weile in München gelebt. Für ein Jahr ungefähr, während meine Firma noch hier war, wo wir dann einmal im Monat eben für eine Woche vor Ort gearbeitet haben. Und da habe ich schon gemerkt, also ich habe mir dann tatsächlich ein Büro in München gemietet. Einfach so ein kleines Büro nur für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich das schon brauche oder dass mir das gut tut, ab und zu wirklich aus dem Haus zu gehen und woanders hinzugehen. Weil ich glaube, gerade weil so, also es kennen wahrscheinlich auch viele Kreativschaffende, dass es einfach ein bisschen schwierig ist, auch so zu trennen zwischen Arbeit und Freizeit oder dann aufzuhören zu arbeiten. Da bin ich auf jeden Fall auch betroffen von.
Ja.
Und das fällt mir einfach leichter, wenn ich ein Büro habe, wo ich hingehen kann. Und ich mag auch schon sehr die soziale Interaktion im Büro, muss ich sagen. Also ich finde es schon sehr schön. Oder auch, das ist auch was, was mir oft hilft oder mir Inspiration gibt, einfach mit Leuten zu reden. Oder wenn ich irgendwie gerade nicht weiterkomme bei irgendeiner Designfrage, einfach mal jemanden fragen zu können, der nebendran sitzt. Da ist einfach die Hemmschwelle deutlich geringer, finde ich, wenn die Person am Schreibtisch nebenan sitzt.
Ich hatte vor einiger Zeit mal Philomena Schwab hier zu Gast, die Mitgründerin von Strayfawn, auch einem recht bekannten, mittlerweile auch größeren Studio. Und ich hatte sie damals gefragt, da war, glaube ich, auch die Pandemie und die Lockdowns, die waren da noch recht nah. Da habe ich sie mal gefragt, was sie so für Erfahrungen gemacht hat. Klassisches, alle sitzen im Büro arbeiten versus alle sind im Homeoffice. Damals eben noch pandemiebedingt. Und dann meinte sie, und das ist etwas, was du auch gerade angesprochen hast, was verloren geht, wenn niemand mehr im Büro ist, ist so dieses spontane sich befruchten. Also wenn da, sie hat dann als Beispiel, glaube ich, damals genannt, wenn jetzt irgendwie eine Illustratorin gerade an ihrem PC im Büro an einer Biene arbeitet, die im Spiel auftauchen soll, dass dann jemand vorbeikommt, der vielleicht codet oder der vielleicht Producer ist oder was ganz anderes macht und auf die Biene guckt und sagt so, sag mal, die braucht eine Mütze. Die Biene sah so cool aus mit der Mütze, dass die Illustratorin sagt, genial, darauf habe ich nur gewartet und jetzt hat die Biene eine Mütze und das Spiel wurde am Ende besser. Und das fand ich total einleuchtend, aber auf der anderen Seite, Jasmin, kann ich mir auch vorstellen, und das ist alles neues Land für mich, weil ich arbeite ja ausschließlich im Homeoffice, kann das nicht auch den eigenen kreativen Prozess stören, wenn man dann dort sitzt und dann abgetaucht ist in die Arbeit, die du machst? Also du machst ja auf der einen Seite spannenderweise dieses Coding, zum Beispiel auch dieses UI-Interface, darum kümmerst du dich um diesen Kram. Und auf der anderen Seite natürlich schreibst du auch die Geschichten, erschaffst die Welten. Ist das nicht auch eine Arbeit, bei der man einfach mal denkt, ey, lass mich doch mal ganz kurz machen. Ist das möglich oder ist das auch ein Risiko, dass man damit dann immer eingeht, gestört zu werden?
Also ich glaube, es gibt natürlich schon ein gewisses Risiko, gestört zu werden, wenn man im Büro ist. Ich glaube, deswegen mag ich auch die Mischung sehr gerne, dass ich eben manchmal einfach zu Hause bin und meine Ruhe habe sozusagen und manchmal eben mit Leuten im Büro bin, weil es ist natürlich so, wenn da mehrere Leute sind, entsteht ja auch mal ein Gespräch zwischen anderen Leuten oder so. Und ich finde, das fände es nicht gut, irgendwie dann zu sagen, nee, alle jetzt leise oder so. Also das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck von einem Büro und auch nicht die Stimmung, die man haben will. Man will ja gerade, dass Gespräche entstehen, dass Austausch da ist. So. Und deswegen ist es natürlich schon immer so ein gewisses Risiko. Und ich bin auch jemand, der nicht super gerne mit Kopfhörern arbeitet tatsächlich oder gerne Musik hört oder so. Also ich habe tatsächlich meistens, gerade wenn ich mich wirklich konzentrieren muss, eher komplette Stille. und insofern ist da natürlich immer so eine gewisse Chance, dass man eben gestört wird. Aber ich glaube eben so diese Mischung finde ich deswegen super.
Ja, wenn wir uns mal deine Arbeit so im Großen angucken, die dreht sich ja bei Digitales ausschließlich im Grunde um Point-and-Click-Adventures. Was ich mich gefragt habe ist, diese oder zumindest was das Portfolio an Spielen angeht, das ihr veröffentlicht, was ich mich gefragt habe ist, steht dahinter, weil du bist ja auch Mitgründerin des Studios, eine tiefste Überzeugung und Leidenschaft für dieses Genre oder ergab sich das einfach irgendwann, dass ihr gemerkt habt, okay, wir entwickeln hier gerade eine Expertise in diesem Genre und in diesen Regeln dieses Genres. Wir machen jetzt hier einfach weiter, weil wir können das einfach richtig gut. Also wo auf dieser Skala sind wir da zwischen dem einen Extrem Zweckmäßigkeit und dem anderen Extrem absolute Leidenschaft für Point-and-Click-Adventures?
Also tatsächlich, bei mir ist es auf jeden Fall zumindest narrative Games, Detective Games sind auf jeden Fall mit Abstand mein favorisiertes Genre, würde ich sagen. Also bei mir steht da auf jeden Fall schon eine Leidenschaft dahinter. Also ich habe eine sehr klare Präferenz für Spiele, die irgendwie eine Geschichte haben und Spiele, die irgendwie bisschen brainy sind auch.
Ja, ja.
Also Detective Games, aber auch also Puzzle Games ist für mich irgendwie ähnlich. Also ich finde, keine Ahnung, sowas wie Taylor's Principle, Portal, was auch immer, ist auch brainy und hat auch eine gute Story. Das passt dann für mich irgendwie so in die, das, was ich gerne mag. Aber das ist schon so die Art von Spiel. Nicht unbedingt Point and Click jetzt per se, sondern ich würde mehr sagen Narrativspiele und Spiele, die eher, sag ich mal, so auf der Denkebene eine Herausforderung sind als auf einer motorischen Ebene.
Mhm.
Genau, da ist auf jeden Fall bei mir eine große Leidenschaft dahinter. Und bei meinem Mitgründer Julian, der ist ein bisschen diverser da aufgestellt mit seinen eigenen Präferenzen. der spielt wirklich alle möglichen verschiedenen Spiele. Was bei mir aber auch, glaube ich, so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eigentlich nie, also ich bin gar nicht so mit Spielen aufgewachsen. Ich habe Spiele angefangen zu spielen, so mit Mitte 20, Anfang 20.
Ja.
Irgendwie glaube ich, also ich weiß gar nicht so, ich hatte irgendwie irgendwann mal eine PlayStation 2 und da habe ich eigentlich nur Final Fantasy drauf gespielt,
ja.
Und sonst eigentlich kaum was und so als Kind irgendwie hatte ich da nie so wirklich Konsolen und wir hatten eben auch ein Mac zu Hause, kein Windows und damals gab es noch viele Spiele gar nicht für Mac und immer wenn ich dann so zu meinen Eltern bin und mal, hey, ich habe dieses Spiel gesehen, kann ich es haben? Waren sie so, ah, gibt's nicht für Mac.
Hast du das Gefühl, da waren kalkühle Eltern mit dabei, da war das wirklich ein unglücklicher Zufall?
Ich glaube teils, teils vielleicht.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Genau, und deswegen habe ich, glaube ich, habe ich einfach erst sehr spät überhaupt so angefangen, mich für dieses Medium zu begeistern. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch, also Spiele, die wirklich schnelle Reaktionen erfordern, ja, oder so Map-Awareness und sowas, da bin ich ehrlich gesagt einfach, das kriege ich einfach nicht hin.
Ja, ja. Was war denn, wenn ich fragen darf, los mit Mitte 20, dass da plötzlich Spiele in dein Leben zurückkehrten? Ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht deinen kompletten Lebenslauf hier ausgedruckt vor mir, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das fällt dir noch in die Zeit, in der du in deinem akademischen Leben, sage ich mal, unterwegs warst.
Ja, genau. Also es war tatsächlich, also ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, ja, und habe dann aber eben vergleichende Literaturwissenschaft, wo man sich ja nicht nur strikt Literatur anschaut, sondern eben auch andere Medien. Und da habe ich dann irgendwie so Games ein bisschen für mich entdeckt, auch durch Julian, mit dem ich ja die Firma gegründet habe, der schon immer sehr viele Games gespielt hat. Und das war auch so ein bisschen die Zeit, wo auch so dieser Indie-Aufschwung kam,
ja,
und es plötzlich ganz viele Indie-Games gab, wodurch mir dann irgendwie erst so klar geworden ist, dass es auch ein Medium ist, was eben auch starke narrative Seiten hat und was als Medium super spannend ist. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen dadurch beeinflusst. Damals habe ich eben in München gewohnt und habe da so ein paar Leute kennengelernt, also ein paar Spieleentwickler aus München, die ich alle super interessant fand, super spannend fand, mit denen ich auch super inspirierende Gespräche hatte. Und das hat dann so ein bisschen mein Interesse und meine Leidenschaft auch für das Medium geweckt.
Weißt du noch, mit welchen Spielen du da zuerst dieses Medium betreten hast? Also was so die ersten Titel waren, die dir dann diese Welten eröffnet haben?
Also Dear Esther.
Oh, ja.
Genau, und Gone Home waren,
ja,
so,
ja,
bei den ersten Spielen. What Remains of Edith Finch war eins, was mich sehr, wirklich sehr fasziniert hat. Sehr,
aber da hast du ja direkt
hat
die Volltreffer gelandet, ne?
Yeah.
Die auch direkt zu deinem Profil passen dann.
Ja, ja, genau. Und eins, was ich recht früh mal probiert habe, war, war der erste Teil von Alan Wake. Aber das ist dann an Motion Sickness leider gescheitert.
Ah, okay. Ja, ja, ja.
Da bin ich nicht weit gekommen.
Aber das ist ja jetzt spannend, weil, also ich habe mich ja hier, wie gesagt, vorbereitet auf das Gespräch und bin da auf einen ganzen Korpus an akademischen Stationen gestoßen. Du hast schon gesagt, Literaturwissenschaften, später vergleichende Literaturwissenschaften und Germanistik studiert in Saarbrücken, München, Paris. Mittlerweile hast du einen Doktor gemacht, ich gratuliere, in Multimedia-Based Storytelling rund um Literatur, Theater und Videospielen. Ich hoffe, du schreist, wenn ich hier was Falsches sage.
Alles
und,
gut, alles
und,
richtig.
Noch ist alles gut. Und was, als ich das so alles gelesen habe und mir das so notiert habe, wirkte das für mich von außen wie so ein Lebenslauf, der eigentlich ganz woanders ursprünglich hinführen sollte, nämlich, dass du dir hättest vorstellen können. Und deswegen will ich dich da auch gleich mal fragen, ursprünglich in der akademischen Welt tatsächlich zu leben und zu arbeiten und zu forschen und irgendwo dann dieser Moment kam, wo die Spiele plötzlich immer präsenter wurden und das dann eine neue Richtung nahm. Wie war es denn tatsächlich? Also war ursprünglich wirklich mal der Plan gewesen, dann mit Anfang 20 oder was zu sagen, alles klar, die Uni, das wird mein Leben werden?
Ja, tatsächlich. Also es war mein ursprünglicher Plan, wirklich, also genau, Uni-Laufbahn zu probieren, also Professur zu bekommen. Ja. Das habe ich auch noch ziemlich lange verfolgt, dieses Ziel. Und ja, ich habe irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es waren so mehrere Aspekte, die da so reingespielt haben. Also ich muss sagen, dass mir mein Studium super viel Spaß gemacht hat. So dieses, also gerade dieses Hausarbeiten schreiben, sich dann in Detail mit einem Thema beschäftigen, mit einem Buch, mit einem Film, was auch immer, das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber, glaube ich, auch, als ich angefangen habe, an der Uni zu arbeiten, wirklich gemerkt, dass wenn man da arbeitet, dass man gar nicht mehr so viel Zeit dafür hat, das zu machen, weil man dann sehr viele administrative Aufgaben hat, weil man unterrichten muss. Also es ist einfach mal sehr viel, was man tun muss. Und wirklich so dieses Schreiben von Artikeln musste ich gefühlt dann immer so ein bisschen reinquetschen. Das ist was, was mich ein bisschen frustriert hat an dem System. Und an sich macht mir eben wirklich so dieses kreative Schaffen schon super viel Spaß. Das habe ich halt auch so dann im Laufe des Prozesses gemerkt. Das war auch, glaube ich, immer so als Jugendliche mein Traum, irgendwie einen kreativen Beruf zu haben. Ich wollte auch eine ganze Weile mal in den Filmbereich versuchen, an eine Filmhochschule zu kommen. Genau, und Theater wollte ich auch mal eine ganze Weile. Also irgendwo hatte ich schon immer so diesen Traum, aber es war für mich immer sehr weit weg, dass das wirklich klappen könnte, irgendwie Geld damit zu verdienen. Und genau, dann haben wir ja eben angefangen, an Lacuna zu arbeiten, an einem Prototypen. Und ich glaube, was auf jeden Fall so ein super wichtiges Event für mich war, als wir haben es eingereicht bei den German Dev Days, um das da auszustellen. Und da hatten wir ja noch überhaupt keine Credibility, so, also das war ja wirklich noch ganz am Anfang, wir haben es einfach so in unserer Freizeit gebastelt, dann haben wir es eingereicht und dann irgendwann war es so, ja, wir wurden angenommen, ich war so, hä, wie, wir wurden angenommen? das war super komisch und dann waren wir da und dann haben das da ganz viele Leute gespielt und die Reaktion war super positiv, also die Leute mochten es wirklich und es war total überraschend für mich, das habe ich gar nicht erwartet. und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwie echt eine Option, Games zu machen. So. Und genau, dann hatten wir es aber, es fiel mir schon schwer, es war ein recht langer Prozess, irgendwie so zu entscheiden, ob ich jetzt diese Unilaufbahn wirklich aufgeben will. Ja. Aber ja, irgendwann habe ich natürlich auch gemerkt, dass es, also eine Unilaufbahn ist auch was ja sehr viel Arbeit und sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
Auch Selbstaufopferung auch.
Genau, ja. Es geht dann einfach nicht beides so und dann.
Ja, es gab diese Zeit, da hat sie das ja auch mal überschnitten. Also die Gründung von Digitales 2019, 2021 im November ist Lacuna erschienen dann tatsächlich, also das Spiel, von dem du gerade erzählt hast, während du noch, wenn ich das richtig gelesen habe, bis Ende 2022 noch tatsächlich im wissenschaftlichen Betrieb, zuletzt an der Ludwig-Maximilians-Universität Würzburg tätig warst. Also es gab diese Phase, in der sich beide Welten überschnitten haben und da muss ich mal fragen, also wie kommt man da durch, ohne wahnsinnig zu werden, weil du hast gerade schon gesagt, das sind ja zwei Fulltime-Jobs im Grunde, die man da kombiniert. Ja. Wie war diese Zeit? Also mir fällt kein anderes Wort ein, außer kräftezehrend.
Ja, also es war schon kräftezehrend, das muss ich schon sagen. Also es wurde schon auch zunehmend anstrengend. Vor allem eben, als ich dann in Würzburg die Stelle hatte, da habe ich ja noch in Saarbrücken, also Digitales war dann noch in Saarbrücken oder wie war, also ist immer noch in Saarbrücken, aber ich bin halt gependelt.
Ach du liebe Zeit!
und ja, das war dann auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert einfach nicht. Vorher, als ich noch in Saarbrücken gearbeitet habe, ging es irgendwo noch besser, weil tatsächlich war unser erstes Büro, was wir mit Digitales hatten, auf dem Campus. Also es war schräg gegenüber von meinem Unibüro.
da das hat sich dann die irgendwie Welten noch dann besser wortwörtlich berührt tatsächlich.
Ja, genau. Aber mit der Pendelei, aber es war schon auch sehr kräftezehrend, also das muss ich schon sagen. Es war sehr anstrengend, diese beiden Jobs zu machen.
Wenn ich fragen darf, wie hast du am Ende diese Entscheidung getroffen? Also das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, weil diesen Lebenslauf, den du bis dahin ja angesammelt hast in der Welt der Literaturwissenschaften, sage ich mal, der ist ja super ansehnlich und ich selber komme ja auch aus den Geisteswissenschaften. Ich habe klassische Archäologie studiert und weiß deswegen, wie in diesen Disziplinen auch wichtig ist, die schön klingenden und auch wichtigen Stationen in so einem Lebenslauf anzusammeln, wohinter auch viel Arbeit steckt und Investment und alles, was weiß denn ich. Und ich hatte auch eine ähnliche Entscheidung, aber auch bei mir war das alles ein bisschen weniger bewusst und aktiv entschieden, dass ich dann trotzdem überlegen musste, in welcher Welt will ich tatsächlich weiterleben? Welt des Journalismus oder Welt der Archäologie? Und das fiel mir schon sehr schwer. Aber wie war es denn, wie hast du denn diese Entscheidung bei dir damals getroffen?
Also es war auf jeden Fall ein langer Prozess. war für mich auch eine sehr schwere Entscheidung. Mhm. Ich glaube, irgendwo so ein Stück weit war es für mich die Frage, okay, eigentlich das, was du vorhin am Anfang schon gesagt hast, so dieses, warum stehe ich morgens aus dem Bett auf?
Ja.
Was motiviert mich so richtig? Was ist das, was mir irgendwie am meisten Spaß macht? Und da war eben für mich schon einfach die Antwort, eigentlich eher dieses Schaffen wirklich, dieses kreative Arbeiten. Und ich glaube, was tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, war, dass ich so, dass ich einfach die Leute aus der Games-Branche sehr gerne mochte. Mhm. Also, dass ich mich irgendwie sehr wohl gefühlt habe. so mit diesen Menschen, die ich da kennengelernt habe, dass ich das sehr inspirierend fand. Und ich irgendwie so das Gefühl hatte, da passe ich irgendwie hin. das war, glaube ich, auch was da reingespielt hat.
War das an der Uni anders? Hast du dich da nicht so willkommen gefühlt?
Willkommen schon. Also ich hatte eigentlich immer, glaube ich, sehr viel Glück mit den Arbeitsplätzen auch, wo ich war. Also ich habe eigentlich, es gibt ja auch ziemlich nicht so schöne Geschichten von Universitäten, aber ich hatte immer sehr nette Chefinnen und Mitarbeiterinnen. Also da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass die Leute aus der Games-Branche mir so overall, wenn ich jetzt auf so einer Konferenz bin oder was auch immer, dass ich mich da ähnlicher fühle.
Ja, verstehe. Ja, ja. Ja, verstehe ich. Man beginnt sich so ein bisschen zurückzulehnen und auszuatmen. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, dass du das meinst. Ja, ja. Ja. Okay, spannend. Also dann der Sprung in die Spielebranche dann so um die frühen 2020er herum. Also ist jetzt noch nicht so lange her, aber es klingt so. Wie hast du diese Qualifikation ranbekommen, um die Arbeit machen zu können, die du heute machst? Also zum einen Coding und zum anderen, also Welten zu schreiben. Sind das Dinge, die du ohnehin schon so in deiner Freizeit mit dir herumgetragen hast? Oder wie kam das auf deinen Kompetenzstapel drauf?
Also Schreiben ist was ich eigentlich schon mache, seit ich klein bin.
Oh.
Also irgendwie Geschichten schreiben, mir ausdenken. Ich habe irgendwie zu, bei meinen Eltern im Elternhaus liegen noch so, keine Ahnung, 10 Ordner.
Oh, wow, richtige Output, ja.
Geschichten vollgeschrieben. So, ja, da bin ich auch manchmal irgendwie heute so ein bisschen neidisch drauf, weil ich so das Gefühl habe, als Kind war es so super einfach, irgendwie ganz viel zu schreiben. Heute habe ich schon manchmal so dieses weiße Seite-Problem. genau, aber das ist eigentlich was ich wirklich schon lange mache. Ivan und ich haben auch während der Uni zusammen Theater gemacht, haben auch irgendwie mal ein Romanprojekt angefangen und so. Also das ist was mich schon echt lange begleitet. Programmierung tatsächlich überhaupt gar nicht. Irgendwie war das einfach so was ich nie so, eigentlich einfach nie so in Betracht gezogen habe, interessanterweise, weil ich mich immer als so eine Sprachenperson gesehen habe und dadurch, glaube ich, mich gar nicht so sehr damit befasst habe. Das habe ich dann wirklich erst angefangen, als wir eben angefangen haben, an Lacuna zu arbeiten, an diesem Prototyp. Und dann habe ich tatsächlich während meines Promotionsstipendiums habe ich da auch so ein paar Kurse an der Fernuni in Hagen belegt, in Informatik, genau. Und habe mich dann, also ja, das ist tatsächlich, also ich habe diese paar Kurse gemacht, aber ansonsten ist es wirklich einfach selbst beigebracht.
Wow.
Super viele YouTube-Tutorials geschaut.
Super krass, super krass. Ich finde, das macht auch nochmal deutlich, was für eine Motivation dahinter stand und was für eine Lust, das auch zu lernen. Das ist ja super krass. Und führt mich direkt auch dann zu Lacuna selbst, diesem ersten Spiel, wie gesagt, das ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, den Stein in Rollen, ins Rollen gebracht hat, der dann dich auf diese neue Laufbahn bringen sollte, dann eben zu sagen, ich verlasse die Akademie, Welt und gehe in die Welt der Spieleentwicklung. Wie hast du das damals gemacht? Also Lacuna ist, ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt, ein Sci-Fi-Noir-Adventure und das erste Spiel, wo du ja dann wirklich gesagt hast, okay, dafür schreibe ich jetzt den Kram und das werden womöglich dann auch Leute zu sehen bekommen, so richtig. Kannst du dich noch erinnern, wie bist du an diese Herausforderung rangegangen? Von was hast du dich inspirieren lassen? Wie sah dieser Kreativprozess aus? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Also der war sehr iterativ, muss
Ja.
man auf jeden Fall sagen. Da haben wir sehr viel ausprobiert, sehr viel auch einfach mal gemacht und dann nochmal geändert. Auch beim Writing, also auch einfach, weil wir da ja noch total unerfahren waren. Ich weiß noch, dass die Story am Anfang war die halt viel zu komplex.
Ja.
Weil wir halt so dachten, boah, 6 Stunden Spielzeit oder boah, wer haben, weißt du, und da muss man sich super viel ausdenken und es muss super viele Turns und Twists haben und so.
Mhm.
Und dann, ja, haben wir eben irgendwann gemerkt, so, okay, nee, so viel ist es gar nicht, so viel Zeit. Insofern sind da natürlich schon viele Sachen, die irgendwie, ja, die man irgendwie so erst lernt, während man sie macht, Step by Step lernt. Und es war auch ein sehr langer Prozess. Also ich glaube, wir haben angefangen mit dem Prototype 2015 oder so.
Oh wow, wirklich so? Das ist ja super krass. Okay, das ahnte ich nicht.
Ja, naja, und ich meine, also das Ding ist ja, weißt du, wir hatten ja eigentlich, also Julia ist ja auch kein Programmierer, so keiner von uns konnte programmieren und keiner von uns konnte Pixel Art. So zwei Literaturwissenschaftler wollen Spiel machen. Und das heißt halt, dass wir da einfach uns noch sehr viel beibringen mussten, was es halt verzögert hat. Und wir hatten ja auch eben beide eigentlich andere Jobs. Also Julian hat als Sounddesigner und Composer gefreelanced und ich eben als an der Uni. Dadurch hatten wir auch, gab es immer wieder mal Phasen, wo wir einfach fast gar nichts dafür machen konnten. Dadurch ist es sehr über die Zeit gewachsen einfach, dieses Projekt. Aber ich glaube so, also was für uns auf jeden Fall eine Inspiration war, war die Expanse. Die Serie.
Oh, ja klar, ja.
Ja.
Ja. Gibt es auch eine Buchreihe zu, ne?
Ja, genau, die habe ich auch gelesen. da waren wir beide große Fans. Das war, glaube ich, so eine große Inspiration. Und natürlich auch, ja, irgendwie einfach so die Motivation, was mit diesem Medium zu machen. Also wir haben dann auch natürlich viele Spiele gespielt, die ähnlich sind. Haben wir auch eine ganze Weile später noch mit unserem Team gemacht, dass wir irgendwie einmal im Monat zusammen irgendein Detective-Game gespielt haben. Und das finde ich auch immer sehr motivierend, weil zum einen sieht man eben Sachen, wo man denkt, boah, die sind super cool, und das ist eine Motivation, selber sowas machen zu wollen. Man sieht aber auch Sachen, wo man denkt, finde ich jetzt nicht so, oder das könnte man doch cooler machen, und das ist natürlich auch eine Motivation, ja.
Ja, jetzt muss ich mal doch mal ganz kurz nach Julian fragen. Also Julian Kolbus, dein Mitgründer, er taucht ja in der Geschichte von dir jetzt immer mal wieder auf und mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, wie lange ihr euch schon kennt. Wie haben sich eure Wege eigentlich gekreuzt und wann? Also im Studium erst?
Kurz vor dem Studium.
Ach,
tatsächlich.
Krass.
Und wir haben uns kennengelernt, weil ich war da, es gab so zwei, in Saarbrücken zwei Jugendtheatergruppen und ich war in der einen und er in der anderen. und dann haben irgendwie sowohl von meiner als auch von seiner Theatergruppe Leute als Statisten beim Tatort mitgemacht.
Nein, wirklich.
und sind dann, war dann eben so, ja, dann lass doch abends noch was trinken gehen. Und
ja.
Also ich war nicht als Statistin dabei, aber ich war dann abends beim, wir gehen noch in eine Bar dabei und da haben wir uns kennengelernt.
Ist das nicht abgefahren? Also die Zufälle, wenn du einfach keinen Bock auf Theatergruppe gehabt hättest oder einfach auch nur gefehlt hättest ein paar Sitzungen lang, hättet ihr euch vielleicht nie kennengelernt und dann, abgefahren, okay. Also wirklich. Okay, dann wieder zurück zu Lacuna. Da hast du nämlich schon was Spannendes gesagt, dass ich dich auch mal fragen wollte. Mich würde interessieren, auch gerade so bei diesem ersten großen Projekt dann von dir, wo hast du überall nach Inspiration gesucht? Also es klingt ja wirklich jetzt ganz danach, als wärst du kein Mensch, dem es an Ideen mangelt. Aber ich kann mir auch vorstellen, du hast es ja auch schon angedeutet, dass du dann auch ins Spielregal geschaut hast und geguckt hast, okay, was gibt's denn da eigentlich so? Wie erzählen die ihre Geschichten? Was gefällt mir nicht und was kann ich davon mitnehmen? Stimmt das denn? Wie sah dieser Prozess aus? Welche Vorbilder oder auch, also abschreckende Beispiele oder sowas, hast du denn so mit dir herumgetragen?
Also wir haben auf jeden Fall das gemacht, dass wir uns eben sehr viel Spiele angeschaut haben. Ich glaube, eins, was wir sehr mochten und was auf jeden Fall eine Inspiration war, war Return of the Obra Dinn.
Oh, ja, ja.
Also das Detective Gameplay. Ja. Ich glaube, wir hatten schon sehr, tatsächlich, was auch eine große Inspiration war, war dieses Video von Game Makers Toolkit über Detective Games.
Ja, sehr gut.
was ich wirklich sehr empfehlen kann. Ist echt ein sehr gutes Video, was eben so dieses Problem von Detective Games sehr gut auf den Punkt gebracht hat. So diese Schwierigkeit, dass man ja selber schlau sein will, aber viele Games einem eigentlich mehr oder weniger sagen, was die Lösung ist oder dass man es eben nicht falsch machen kann. Man kann einfach sozusagen, man muss nur Zeug irgendwo reinziehen, dann leuchtet es rot, wenn es falsch ist oder so.
Ja.
Das war, glaube ich, sehr inspirierend und das war, glaube ich, für uns, für Lacuna so das große Ding oder der große Selling Point, dass du die Fälle ja falsch lösen kannst.
Ja.
Und die Geschichte dann trotzdem weitergeht, aber halt anders weitergeht. Ja,
das ist ganz interessant, dass bisher in all den Spielen, die du genannt hast, sowohl die ersten Spiele, die dich dann auf dem Weg zum Medium begleitet haben, so 2015 herum, und zum anderen, dass Spiele, die dich inspiriert haben und begleitet haben bei der Entwicklung an Lacuna, dass da eigentlich keine Point-and-Click-Adventures bisher dabei waren. Jetzt muss ich nochmal ganz konkret nachfragen, ist das ein Zufall oder ist das, welche Rolle spielen die da? Weil ich hätte jetzt erwartet, dass dieses Genre selbst sehr viel näher dran liegen würde an den Nennungen, die du jetzt hier so äußerst, weil die ja mit denselben Problemen und Möglichkeiten zurechtkommen mussten wie eure Spiele. Und deswegen dachte ich, das wäre super naheliegend, sich vor allem diese Spiele anzugucken. Aber jetzt höre ich, das sind ganz andere Titel, die dir da so auf der Festplatte herumschwirrten.
Ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, wir haben natürlich schon auch Point-and-Click-Adventures gespielt und es gibt da welche, die ich sehr gern mag. Ich mag zum Beispiel Cathy Rain sehr gerne.
Ja, ja.
Und sicher auch noch mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Genre, was ich auch gerne mag. Was wir immer trotzdem versucht haben, also wir haben ja immer direkte Movement-Controls.
Ja, ja, ja.
Und das war, glaube ich, was uns sehr wichtig war. Dass man sich eben bewegen kann, weil sich das für uns immersiver anfühlt, wirklich eine Welt zu haben, in der man rumlaufen kann. Weil ich glaube auch so eine Sache, die so die Stärken vielleicht auch von unserem Studio sind, ist eben das so Atmosphäre zu schaffen und das funktioniert halt besser, wenn man direkte Controls hat. Und ich glaube, was so ein bisschen so dieses Ding ist, was ich manchmal mit Point and Clicks habe, ist dieses Moonlogic-Problem, was sie manchmal haben. Und das ist eben was wir gerade nicht wollten für ein Detective Game. Also wir wollten, dass man wirklich draufkommen kann, wenn man logisch denkt, dass es so eine Logical Deduction Challenge ist dem Game. Und das ist was man nicht immer in Point and Clicks hat, finde ich. Genau, deswegen haben wir uns, glaube ich, einfach sehr viel angeguckt, wo wir das Gefühl hatten, die machen dieses Detective-Gameplay gut.
Spannend. Es ist auch tatsächlich so eine Note eurer Spiele, die ich jetzt erst dank deiner Antwort zu fassen kriege, die mich ganz dolle fasziniert, unter anderem an eurem Portfolio. Und zwar, es sind zwar, wie gesagt, Point-and-Click-Adventures, wenn man auch einfach erstmal so drauf guckt, was ihr macht, aber wenn man sie spielt, hat man das Gefühl, dass Spiele sind, die eigentlich anders begannen auf dem Papier und dann fast zufällig Point-and-Click-Adventures wurden. Und mir fiel es bisher schwer, das in Worte zu fassen, aber es fühlt sich so, es ist schwer zu formulieren. Es fühlt sich an, ich versuch's mit einem anderen Bild und ich glaube, es wird mir auch nicht gelingen, aber ich muss es einfach versuchen. Also, das Feuer kam zu Menschen wahrscheinlich durch einen Zufall, ja? Also irgendwo, also weit ausgeholt, aber irgendwo schlug ein Blitz ein und dann brannte die Savanne und ein Frühmensch sagte, alles klar, halte ich mal hoch und dann halte ich das ins Fleisch und wow, so entsteht Kochen. Und so wissen wir, war die Geschichte. Aber euer Spielpendant dazu wäre, dass es eine andere Gruppe von Menschen gab, die kam auch ans Feuer, aber über einen anderen Weg, nämlich weil Aliens auf die Welt kamen. Oh Mann, okay, ich krieg's nicht hin. Was ich sagen will ist, eure Spiele sehen aus wie Point-and-Click-Adventures auf den ersten Blick, aber fühlen sich an, als wären eigentlich da ganz andere Spiele und Spielinspirationen drin. Und dadurch entsteht ein Spielgefühl, das sich so ganz eigenartig frisch und besonders und modern anfühlt. Obwohl ja, wie gesagt, das Gehäuse, wenn man draufschaut, ein super vertrautes ist. Eben das von pixelierten Point-and-Click-Adventures. Ja. Und das ist, glaube ich, was ich versuche in Worte zu fassen. Es ist so ein ganz, so ein besonderes Gefühl, das bleibt beim Spielen. Ich glaube, das soll ein Kompliment sein. Ich glaube, es ist ein Kompliment, ja.
Danke.
Mein Gott, du musst jetzt irgendwas sagen. Ich muss kurz durchatmen. Das war sehr anstrengend für mich.
Naja, aber das war auf jeden Fall, also was du beschreibst, war auf jeden Fall auch so, glaube ich, unser Ziel. Also irgendwie auch ein bisschen, also das Genre ein bisschen zu modernisieren und mit anderen Sachen zu kombinieren. Also eben mit direktem Movement zum Beispiel und mit Logical Deduction und sowas.
Überhaupt, das würde mich auch mal interessieren, wie guckst du eigentlich so auf andere Point-and-Click-Adventures? Also ich kann mir vorstellen, wenn man selbst dann so viel mit diesem Genre jetzt mal als grobe Richtung arbeitet und da ja auch wirklich bemüht und Ideen hat, da neue Ansätze reinzubringen, kannst du überhaupt noch andere klassischere Spiele des Genres gerne spielen oder denkst du dir da mittlerweile, alter Hut?
Nö, ich kann die trotzdem spielen. Also ich habe da trotzdem Spaß.
Ja. Ist es über die Zeit eigentlich leichter oder schwieriger geworden, Geschichten für diese Spiele zu schreiben, die ihr macht? Also du machst jetzt schon einiges, wie gesagt, Lacuna 2021, 2024, ganz frisch jetzt im März diesen Jahres, Between Horizons, es gibt schon wieder den nächsten Prototypen, hast du erzählt, Unburied ist auch noch ein Projekt. Fällt es dir leichter oder schwerer? Du hast ja auch schon kurz mal reingehalten hier den Begriff des weißen Papierproblems, also dass man davor sitzt und sich denkt, oh shit, was schreibe ich jetzt eigentlich als nächstes auf? Wie würdest du da so drauf schauen?
Also ich finde, dass es teilweise leichter wird und teilweise schwerer wird. Ich finde, es wird leichter, weil ich irgendwie, glaube ich, schneller weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert. Man sammelt da einfach schon viel Wissen an. Also ich meine, es gibt natürlich schon, ich finde, Writing ist einfach super schwer. Und super schwer vorherzusagen, ob Leute diese Geschichte mögen oder nicht, ob die den Charakter cool finden oder nicht. Das finde ich, ist einfach nicht so eine exakte Wissenschaft. Aber trotzdem, gerade bei unseren Games ist es ja so, dass Story und Gameplay sehr eng miteinander verwoben sind, weil ich ja auch die Hinweise durch die Story bekomme, um meine Puzzle zu lösen. Und dafür bekommt man einfach ein viel besseres Gefühl. Und das merke ich auch immer mal wieder, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Man merkt ja oft gar nicht so oder weiß gar nicht so, was man an Wissen angesammelt hat. aber wenn ich da mit jemandem drüber rede, dann fällt mir das schon auf, dass ich da jetzt definitiv besser bin, als ich es noch vor 2-3 Jahren war. Aber gleichzeitig ist es für mich dadurch auch viel schwieriger geworden, einfach mal was aufzuschreiben. Also ich glaube, ich habe einfach mehr Zweifel tatsächlich an dem, was ich mache, als ich vorher hatte, weil ich dann schnell in so ein Mindset reingerät, wo man eben denkt, oh nee, aber das könnte das Problem haben und das Problem und das Problem und das Problem. Und das empfinde ich manchmal als sehr lähmend, irgendwie so diese Befürchtungen zu haben. Und ich meine, während wir es halt auch in unserer Freizeit gemacht haben, waren ja auch die Stakes nicht so groß. Da haben wir einfach irgendwie gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Approach. Also ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass dieses kalkulierte, ich mache jetzt ein Spiel, was Geld machen soll, nicht funktioniert, sondern dass es eigentlich sinnvoller ist, was zu machen, wo man wirklich passionate drüber ist, weil das eher Chancen hat, meiner Meinung nach, dass es dann auch wirklich was wird. Aber das fällt mir trotzdem mittlerweile schwerer, so diese monetären Überlegungen oder diese Erfolgsüberlegungen so auszulassen und dann nicht zu denken, ist es gut genug, ist das Setting cool, mögen die Leute das? Das finde ich schwieriger.
Wie schwer ist es denn für eure Spiele und die Art der Spiele, die ihr macht, erfolgreich zu sein? Die Frage hat den Hintergrund, dass die, wie gesagt, wir haben ja schon festgehalten, eure Spiele fühlen sich moderner an, als es Point-and-Click-Adventures eigentlich sind als Genre, aber wenn man erstmal drauf guckt, sieht man das ja noch nicht sofort und dadurch geraten diese Spiele ja automatisch in so eine besondere Nische rein, die jetzt nicht unbedingt zu den absatzstärksten Genres überhaupt gehört, ja. Eben Point-and-Click-Adventures heutzutage. Ist das ein Widerstand, gegen den ihr immer wieder anarbeiten müsst oder merkt ihr zum Beispiel, oh, ihr habt ja mittlerweile auch ein Standing in der Branche, man kennt euch, ihr habt schon Preise gewonnen, das hilft, die Spiele zu verkaufen oder ist es, wie gesagt, immer noch ein Kampf, in dieser Nische überhaupt bemerkt zu werden?
Also ich habe so, das, ich glaube, wir würden uns gar nicht so sehr als Point-and-Click selber sehen, sondern eher als Adventure wahrscheinlich. Und diese, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Nische, aber so diese Detective-Game-Nische ist, glaube ich, eigentlich die ist schon groß. Also ich glaube, da kann man schon erfolgreich sein. Da, also sowas wie Chance of Senna, Case of Golden Idol, Return of the Obra Dinn sind so ein paar Beispiele, die ja wirklich sehr gut sich verkaufen und auch offensichtlich eine sehr große Fangemeinde haben. Und diese Nische ist auch nicht so super saturiert, finde ich tatsächlich. Ich auch neulich noch gesehen, es kam ja jetzt Rise of the Golden Idol vor kurzem raus und die haben in ihrem im Forum auch einen riesen Thread zu was sind ähnliche Games und ja, da ist einfach die Auswahl noch nicht ultra riesig. Insofern bin ich eigentlich der Meinung, dass es eine recht große Nische ist, aber es ist schon so, dass eben das das nicht so einfach ist zu verkaufen. Also auch wenn man mit Publishern spricht, hat man sehr oft dieses, ja, aber Point-and-Clicks verkaufen sich nicht. Was meiner Meinung nach so halt auch nicht stimmt. aber das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, was man hat und wo man mit umgehen muss.
Ja. Wenn du es verraten kannst oder uns Einblicke geben kannst, wie sehr spürt ihr als Studio eigentlich so diese, ja, also das Wort ist sehr groß, aber vielleicht in Anführungszeichen die Krise der Branche auch hierzulande, ne? Also Stichwort Stellenabbau, Stichwort vorzeitig geleert oder nie mehr aufgefüllte Fördertöpfe, Stichwort Menschen haben weniger Geld, das sie investieren können, um Spiele zu kaufen. Inwiefern spürt ihr das als Studio mit euren Spielen?
Also wir spüren das auf jeden Fall. Auch, also Publisher sind auf jeden Fall zögerlicher. Also ich finde, es ist schwieriger geworden. Und, also das Publisher investieren und wenn sie investieren, wollen sie von meinem Gefühl dann eher ziemlich kleine Summen investieren. die Förderung, der Ausfall von der Förderung war für uns auch richtig scheiße. Wir hatten also dass das Geld leer ist, die Meldung kam so eine Stunde, nachdem wir unseren Antrag eingereicht hatten. und es wäre echt cool gewesen, wenn wir dieses Geld noch bekommen hätten. Das hätte uns echt echt weitergebracht. Das ist natürlich für uns auch richtig blöd. Auch, dass jetzt die Förderbudgets halt hochgehen, ist richtig scheiße für uns. Also die Mindesthöhe von einem Budget soll ja jetzt irgendwie, glaube ich, 300.000 Euro werden bei der Bundesförderung. Das, so groß sind wir halt nicht. das heißt, wir fallen da auch raus. Also das ist schon echt doof für uns. Wir haben jetzt auch eben dieses Jahr einige Auftragsarbeiten gemacht.
Ja,
weil wir
ja
halt das Geld gebraucht haben.
Ja, da muss man ja auch sagen, ein Glück, dass ihr an diese Auftragsarbeiten gekommen seid. Ich hatte hier auch schon Gäste, die in ähnlichen Situationen sind und waren wie ihr und gesagt haben, ja, aber wir bekommen auch keine Auftragsarbeiten rein und dann geht es wirklich an die Existenz. Also immerhin, immerhin das habt ihr noch, aber die Situation kann ich mir auch vorstellen, ne? Gerade auch für kreatives Arbeiten ist nicht, also ist alles andere als optimal, weil ich kenne es ja von meinem eigenen Arbeiten, wenn um einen herum existenzielle Fragen vielleicht im Raum stehen oder auch einfach nur, weiß ich nicht, Geldfragen, dann lässt es sich sehr viel schwerer arbeiten kreativ, ja, als wenn diese Sorgen nicht da sind.
Total, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Also das ist sehr hemmend, finde ich.
Ja.
Wir sind natürlich, also wir hatten super Glück, dass wir die Auftragsarbeiten bekommen haben. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen, also wir haben nie so einen super langen Runway. Letztes Jahr im Dezember wussten wir nicht, ob wir im Januar zumachen müssen oder nicht.
Oh Mann, ja.
Und dann kam eben zum Glück Ende Dezember die Zusage für eine von diesen Auftragsarbeiten. Und jetzt ist halt auch, also jetzt ist es im Web finanziert bis, weiß ich nicht.
Ja.
April, Mai, Juni,
ja, ja.
Und hoffen halt, dass wir bis da wieder irgendwo Funding herkriegen. Und das ist natürlich schon blöd. Also ich meine auch dieses ganze Pitchen kostet halt auch sehr viel Zeit. Also in der man eben auch eigentlich am Game arbeiten könnte, aber stattdessen Pitch Deck vorbereitet, irgendwelche Unterlagen vorbereitet, die ein Publisher haben will, der einem dann doch wieder absagt. So, also es ist auf jeden Fall nicht sehr förderlich für den kreativen Prozess.
Schaffst du in dieser Umgebung, also in diesen, mit diesen Herausforderungen, mit denen du und ihr da umgehen müsst, noch sowas wie nachhaltig zu arbeiten, also auch Pausen und sowas? Oder wie kann ich mir deine Arbeitstage und die Belastung gerade so vorstellen?
Ich versuche das schon und ich glaube, dass es mir meistens auch gut gelingt. Es gibt immer Phasen, wo ich es schwierig finde, Pausen zu machen. Aber ich merke auch einfach sehr deutlich, dass das nicht gut ist.
Die Unsicherheit,
Nee, also ich meine auch keine Pausen zu machen. Ist
Ach so,
nicht
ja,
gut. Weil, also das ist einfach sehr abträglich meiner Produktivität und ich meine, Programmieren, Schreiben, Game Design, das sind alles Sachen, die kann ich keine 12 Stunden am Tag machen. Mhm. Das ist einfach nicht sinnvoll, da kommt dann nichts mehr bei rum. Und das weiß ich und deswegen, glaube ich, gelingt mir das auch ganz gut, dann immer wieder zu sagen, nee, du hast es jetzt 6-7 Stunden lang gemacht, das ist auch gut, jetzt machst du Feierabend und machst eine Pause.
Ja, und wie gehst du mit dieser, also Unsicherheit eben um? Du hast schon gesagt, man weiß, bis wann jetzt das Studio aktuell durchfinanziert ist und danach Terra Incognita. Wie gehst du damit um? Ist das, also verdrängt man sowas oder überlegt sich dann schon, naja, für den Fall des Falles, was mache ich dann eigentlich? Also wie gehst du damit um?
Also ich glaube, ein Stück weit ist es auf jeden Fall Verdrängung.
Ja.
Man lernt auch einfach so ein bisschen, glaube ich, damit umzugehen. Also ich meine, das ist schon immer so, dass wir nie so super lange Strecken haben, über die wir finanziert sind. Und ja, ich glaube, das gelingt mir irgendwie schon ganz gut mittlerweile. Am Anfang hatte ich da mehr Probleme damit.
Ja, ja.
Auch deutlich weiter im Voraus. So. Also ich weiß noch so bei Lacuna, da haben wir irgendwie dann im August, bevor das Game, also das kam ja im Mai, glaube ich, raus. Und im August davor war ich schon super gestresst, weil wir noch nicht wussten, wie wir uns danach finanzieren. und das gewöhnt man sich dann zwangsweise irgendwie so ein bisschen
krass
ab. Genau, und ich glaube, das ist natürlich auch was man mal sagen muss, ist, dass ich auch irgendwie ich habe irgendwie eine Familie, die hinter mir steht, so, und wo ich halt so, also das hilft, glaube ich, schon sehr, weniger existenzielle Ängste zu haben, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe ein gewisses Sicherheitsnetz, was mich dann auch notfalls auffangen kann.
Ja, da bin ich froh zu hören, dass du das hast. Und nicht nur das, sondern ja auch die Zukunftspläne. Jetzt können wir vielleicht nochmal zum einen einen Blick auf dieses Unburied werfen. Das ist ein Co-Projekt zwischen euch und ich musste nachschauen. Also 6VCR, das ist der Nickname und ich kannte, also ich wusste nicht, was das ist. Hab das nachgeschaut und stellt sie heraus und da bin ich sehr dankbar, auf diesem Weg auf sie gestoßen zu sein. Das ist eine Pixel-Art-Künstlerin und Illustratorin, die ganz fantastische Arbeit macht. Also ich war hin und weg, der Stil, den sie da hat, richtig toll. Und da jetzt auch von dem, was ich jetzt von dir erfahren habe, frage ich mich, ist diese Idee, auf Kickstarter zu gehen, auch eine Reaktion darauf, dass eben Publisher mit dem Geld etwas knapper ranhalten? Oder hat das andere Gründe?
Also doch, auf jeden Fall, das hat auch damit zu tun.
Ja.
genau, und dass wir eben auch so ein bisschen, dass wir es natürlich auch als Weg sehen, irgendwie ein bisschen mehr auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist natürlich auch immer eine Sache, wenn man mit einem Publisher arbeitet, bedeutet das ja auch, dass man eben Shares abgeben muss an dem Geld, was reinkommt. Und also ich glaube, langfristig ist schon unser Ziel, irgendwann auch einfach mal ein Self-Published-Game zu haben. Und genau, da ist natürlich Kickstarter was, was uns dahin helfen kann oder zumindest auch die Möglichkeit geben kann, für eine Weile an dem Prototyp zu arbeiten, das richtig zu machen. Das ist natürlich auch so eine Schwierigkeit, die man oft hat, dass man eigentlich, während man noch mit der Production von dem eigentlichen Game beschäftigt ist, schon an dem Pitch, an dem Prototype für das nächste arbeitet, damit man pitchen kann, um wieder Funding zu kriegen, wenn das Projekt durch ist. Und das empfinden wir auch als sehr anstrengend. und genau, deswegen ist es, glaube ich, auch so die Hoffnung, dass man dann zumindest mit so Kickstarter-Money vielleicht mal eine ordentliche Prototypenphase finanzieren kann und in Ruhe das entwickeln kann.
Spannend. Noch zu Unburied, bevor ich noch die andere Frage stelle. Kannst du uns da irgendwas schon zu verraten? Wie gesagt, viel weiß man dazu noch nicht mal, glaube ich, hoffe, ihr habt da nichts übersehen, Wann die Kickstarter-Kampagne offiziell starten wird, bald auf jeden Fall, aber wann genau unbekannt. Kannst du irgendwas dazu erzählen? Weil ehrlich gesagt, das Wenige, was ich jetzt schon weiß und auch das Wissen jetzt um diese Pixar-Art-Künstlerin, die bei euch da mitwirkt, macht mich sehr neugierig. Und wenn da jetzt irgendwie schon hier ein kleines Häppchen, womöglich sogar ein belegtes Brot, den Weg zu uns und mir finden würde, ich würde alles gerne nehmen. Aber bitte nicht sagen, wo du dann in 5 Minuten sagst, oh, die Folge müssen wir übrigens löschen, weil, also überlegst dir bitte genau.
Nee, da kann ich leider nicht so viel dazu sagen, weil das auch, genau, okay, weil ich da nicht... Wie soll ich sagen? Ich habe da nicht die Hauptverantwortung für dieses Spiel. Klar.
Gut, akzeptiere ich. Akzeptiere ich, gut. Dann die andere Frage, auch da sorge ich mich, gegen Wände zu laufen, aber ich frage trotzdem, diese andere Sache, die Prototypenphase des anderen Projekts, das dazwischen noch geschoben wurde, gibt es irgendeine Möglichkeit, dir da einen Aussagesatz zu entlocken, indem du beschreibst, worauf wir uns da freuen können?
Ja, also dazu kann ich schon mehr sagen.
Ah, sehr gut.
Das wird wieder ein bisschen mehr in die Richtung von Lacuna gehen.
Oh.
Also es ist wieder ein 2D-Pixel-Art-Game, es ist wieder ein Detective-Game. Und es wird mehr den Fokus auf Logical Deduction legen. Mhm. Also es wird recht schwere Puzzles haben, die sehr fokussiert sind auf Deduction. Also ein bisschen mehr vielleicht auch in die Case of the Golden Island.
Ja,
Richtung,
ich wollte gerade sagen, ja. Mhm.
Genau. Spielt in einem postapokalyptischen Setting.
Mhm.
Genau, und wird auch ziemlich gute Pixelart haben. Das kann ich sagen, weil sie nicht von mir ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass es riecht nach Kooperation wieder in irgendeine Richtung womöglich. Aber spannend, sehr, sehr spannend. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich finde das so interessant, weil wie gesagt, ich verfolge eure Arbeit jetzt schon eine ganze Weile und kannte dich aber auch noch gar nicht persönlich. Und jetzt mal so diesen Einblick zu gewinnen in deine Arbeit und in das Portfolio eures Studios und auch von deiner Biografie was zu erfahren. Ich fand's hochinteressant. Ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch. Ich bin mit vielen Fragezeichen raus und gehe mit einem Fragezeichen, nämlich Unburied, immer noch von dannen. Aber trotzdem habe ich auch vieles gelernt. Also dafür danke ich dir sehr.
Ja, vielen Dank dir. War ein sehr schönes Gespräch.
Ich drücke die Daumen für die Zukunft. Ich hoffe, euch wird es noch ganz, ganz lange und glücklich und gesund geben und bin gespannt, was da als nächstes von eurem Stapel läuft. Ich habe die Augen offen.
Vielen Dank.
Du, gerne. Ich wink dir zu.
Ja, ich dir auch.
So, da sind wir wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe brav natürlich die Stunde jetzt hier gewartet vorm Mikrofon sitzen, bis ihr alle fertig gewesen seid, um euch jetzt nochmal abzuholen und zur Bushaltestelle zu bringen und euch zu verabschieden mit warmen, lieben Worten, die wie folgt lauten könnten. Danke, dass ihr ein weiteres Mal mir und uns die Ohren geliehen habt. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und lade euch herzlich ein, diese Folge mit Freunden und Verwandten, ja, und euren Feinden zu teilen, vielleicht freuen die sich ja auch. Oh je. Also, wir hören uns, wir sehen uns, was auch immer. Nächste Woche Sonntag spätestens geht's hier weiter.